Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du in deinem Wort uns einen guten Weg weist. Und wir danken dir auch, dass du genau weißt, auf wen du dich da eingelassen hast, als du mit uns in die Gemeinschaft eingetreten bist. Du hast die Katze nicht im Sack gekauft. Du hast gewusst, was in uns steckt. Du hast uns gekannt, besser als wir uns selbst. Und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass du das ganz bewusst getan hast und ganz bewusst auch weißt, was uns alles abgeht. Und wir danken dir, dass du das mit einkalkuliert hast in deine Treue, in deine Stärke, in deine Barmherzigkeit, in deine Liebe und in deine Wegweisung. Und jetzt bitten wir dich einfach für diesen Abend, wenn wir hier zusammen sind, dass wir auch über dem Nachdenken, über diesem Wort Gottes, über dem Zuhören, auf die Auslegung merken, wie du durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen, an unserem Kopf, an unserem Leben arbeitest. Wir rechnen mit dir, unserem Gott, hier in unserer Mitte. Wir setzen auf dich und wir geben dir die Ehre und bitten dich um deinen Segen für diesen Abend. Amen.
So, da sind wir wieder. Heute Morgen war ein Höhepunkt, oder? David vor Gott. Einfach mit Danksagung und mit leeren Händen, so wie es eigentlich sein soll, ohne eigene Pläne. Hier bin ich, Herr. Was hast du mit mir vor? Und wir sahen, wir haben gesehen, dass das voranging mit David. Es ging jetzt um seine innere Entwicklung in den zwei Kapiteln, die wir betrachtet haben heute Morgen. Er ist dabei, ein geistlicher Mensch zu werden. Und heute Abend sieht es leider auf einmal wieder ganz anders aus, so wie bei uns auch. Gott ist mit uns unterwegs. Und das Wunderbare finde ich, dass Gott uns in Jesus Christus als Heiligen sieht. Im Neuen Testament sind die Briefe von Paulus auch, fangen die immer so an die Heiligen in Philippi oder Thessaloniki. Oder wir sind Heiligen in Gottes Augen, aber zur gleichen Zeit sind wir dabei, heilig zu werden. Wir sind dabei, zu werden, was wir schon sind. Ja, so ist das. Und manchmal vergleiche ich das mit Mutterschaft. Eine Frau bekommt ein Kind, ein Mann bekommt ein Kind, sie sind an dem Moment Mutter und Vater. Ja, das ist ihr Status. Und jetzt brauchen sie ein Leben lang, um Vater und Mutter zu werden, um das zu lernen und das zu üben. Und ich denke, so ist das auch. Gott sieht uns als heilig, aber wir stecken in diesem Prozess der Heiligung und manchmal ist das ganz kompliziert. Und manchmal funktioniert es auch nicht so gut, wie hier in 2. Samuel 11. Da funktioniert es eigentlich ganz schlecht. Es geschah, 2. Samuel 11, im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. So, bis dahin mal. Es war üblich damals, dass man so in der Frühlingszeit auszog, wegzog für einen Raubzug. Im Winter war das weniger geeignet, da konnte man sich unterwegs nicht so gut versorgen. Vielleicht haben sie den Winter auch benutzt, um ihre Beute aufzuputzen und alles wieder so ein bisschen in Ordnung zu bringen oder um ihre Verluste zu trauern. Und dann in der Frühlingszeit sind sie wieder ausgezogen, und das geschieht hier im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, und David sendet Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und wir, uns fällt natürlich gleich den letzten Satz auf: David aber blieb in Jerusalem. Und ich denke, dass hier das Geheimnis oder der Schlüssel liegt von dem Versagen, was jetzt kommt. David war eigentlich dort, wo er nicht sein sollte. Er war der König. Er hat vielleicht bei sich gedacht, bis jetzt ist alles gut gelaufen. Wir haben sogar Jerusalem erobert. Es wurde ein Haus für mich gebaut. Ich bin der König jetzt über ganz Israel. Ich kann ein bisschen entspannen. Also das Schlimmste ist vorbei. Ich habe auch ein Heer. Ich bleibe mal zu Hause. Gefährlich, gefährlich. Vor allem, wenn wir auch denken an einen Brief von Paulus, Epheser 6, über die Waffenrüstung Gottes, da lesen wir, dass der Kampf eigentlich immer weitergeht und dass man es sich nicht leisten kann, sich so zu entspannen, wie David es hier tut. Eigentlich zeigt er hier keine Verantwortung seinem Volk gegenüber und ist er seiner Position nicht gerecht. Naja, es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden und die Frau war von sehr schönem Aussehen, das wird extra betont. Es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand, das kann doch nicht wahr sein, dass der Mann tagsüber auf seinem Lager gelegen ist, gefaulenzt hat. Der hat dabei Zeitschriften gelesen, bisschen gespielt mit seinem Handy, bisschen mit seinem Computer, ein paar Spiele gemacht, hatte sich bequem gemacht, hatte keine Sorgen. Und dann denkt er, was soll ich jetzt machen? Geht zum Aufzug, geht aufs Dach, macht seine kleine Runde. Und ich denke, wow, jetzt passiert es. Das ist doch der Mann, der Psalm 8 geschrieben hat. Wisst ihr, was Psalm 8 ist? Wenn ich das Werk deiner Hände sehe, den Mond, die Sterne, ich denke, jetzt schaut er hinauf, David. Nimm dein Fernglas mit, schau mal hinauf und lobe und preise Gott, so wie ich dich kenne, aus Psalm 8. Wäre doch wunderbar. Aber er schaut anders, er schaut nicht hinauf, er schaut um sich herum und ich habe den Eindruck, dass er so ein bisschen schaut, wow, das ist meine Stadt. Schaut dir mal das alles an, die Gebäude, sein Palast, vielleicht hat er den Garten auch noch bewundert und dann die Höfe ringsum. Das ist meine Stadt, die Stadt Davids, ein bisschen stolz auf sich, vielleicht keine Gedanken über sein Heer an diesem Moment. Er war ja ein bisschen schlaff geworden, das wird man, wenn man so zu lange im Bett liegt und zu lange nichts tut, da ist man nicht mehr so alert. Aber dann sieht er, er wandelte auf dem Dach des königlichen Hauses umher. Es hat alles etwas Lockeres in sich, oder? Es hat alles etwas Lockeres in sich. Und da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Er lässt gleich mal nachfragen, er sieht etwas und er wendet seine Augen nicht ab. Er fragt nach, er möchte wissen, wer diese Frau ist und man weiß das, das ist die Frau von Uria. Bathseba, ihr Name bedeutet Eid, ich weiß nicht warum, Eid, Bathseba. Und sie muss so ziemlich eine Nachbarin von David gewesen sein, ich weiß nicht, wie fern der sehen konnte, aber er kann sie genau gut sehen und wir erfahren, dass ihr Mann Uria war. Und Uria war einer der treuesten Kämpfer Davids, einer der 30 Helden, die in der Bibel erwähnt werden. Ihr Großvater, wir denken jetzt mal, wer war diese? Ihr Vater wird hier erwähnt und wenn wir weiter zurückgehen, dann war ihr Großvater Ahitophel, kennt ihr ihn? Das war ein Ratgeber von König David. Ein Mann, der sehr geschätzt war. Ein Mann, der, als er sprach, heißt es in der Bibel, dann waren seine Worte als Worte Gottes. Man konnte ihn befragen und was er sagte, war gut. Und sie ist seine Enkelin. Ihr Mann ist ein Hethiter. Sie ist die Enkelin von Ahitophel, gehörte wahrscheinlich zum Volk Israel, eigentlich fast sicher. Und sie badet sich. Sie muss bei ihrem Baderitual unbedeckt gewesen sein. Naja, man badet sich meistens unbedeckt, oder? Sonst ist das ein bisschen dumm. Aber ich meine mit unbedeckt auch, dass ihre Diener kein Baldachin oder ähnliches über sie ausgebreitet haben, wie das üblich war. Und ich habe manchmal mich gefragt, also Bathseba, was hast du da gemacht? Wolltest du deine Schönheit zeigen? Warst du dir nicht bewusst davon, dass du mit Feuer gespielt hast an diesem Moment? Sie muss gewusst haben, dass der König zu Hause war, denn ihr Mann war ausgezogen in den Krieg. Und er hat vielleicht zu Hause gesagt, komisch, aber König David selbst geht nicht mit. wir ziehen jetzt ohne König aus. Also sie muss gewusst haben, ich nehme das an, dass David zu Hause war. Und vielleicht hat sie auch von seiner Gewohnheit gewusst, vielleicht war das seine Gewohnheit, dass er mal abends aufs Dach ging. Und hat sie eben da gebadet. Und an diesem Abend hat sie vielleicht mit ihren Reizen gespielt. Sie hat auf jeden Fall ein gefährliches Spiel gespielt. Nicht unbedingt mit den Gedanken, ihren Mann zu betrügen oder Davids Geliebte oder Frau zu werden. Sie hat sich gebadet, aber sie hat trotzdem ein großes Risiko genommen. Das kennen wir auch aus unserer Zeit, dass es auch heute Frauen gibt, die gerne ihre Schönheit zeigen und die sich vielleicht so kleiden, dass sie Männer in Versuchung bringen, ohne daran zu denken oder darüber nachzudenken. Und was Bathsheba angeht, wir wissen es nicht, sind Spekulationen. Vielleicht wollte sie den König reizen oder entzücken und erhoffte sie sich einen Vorteil für ihre Familie. Wir denken an Herodes, spätere Geschichte, und von der tanzenden Tochter seiner Frau. Er war so entzückt von ihr, dass sie sich alles wünschen durfte. Vielleicht hat Bathsheba mit solchen Gedanken gespielt, aber das wissen wir nicht. Wir erfahren nur, dass David entzückt von ihr ist, mehr als das eigentlich, und dass er nachfragen lässt, wer sie ist. Und wenn er das hört, dann fällt mir das auf und enttäuscht mich das von David, dass er nicht denkt, also Finger weg. Das ist die Frau eines anderen. Und ich kenne den anderen auch, das ist Uriah. Das ist mein treuer Soldat, der jetzt also unterwegs ist. Das ist ihnen an diesem Moment vielleicht schon egal gewesen, wem sie eventuell gehörte. Und wir lesen dann noch weiter von der Frau. David sandte Boten hin, ließ sie holen, das habe ich gerade erzählt. Sie kam zu ihm und er lag bei ihr, sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück, Unreinheit gereinigt. Sie hatte ihre Menstruation hinter sich. Und danach die Tage, die man dann eben unrein war, das hat sie abgewartet, die sind vorbei. Das bedeutet zwei Dinge. Sie kann jetzt schwanger werden. Und wenn sie schwanger wird, dann wird es allen klar sein, dass das nicht Urias Kind ist. Denn er war eben nicht da. Also er lag bei ihr, sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen, ich bin schwanger geworden. Jetzt wird es problematisch. Jetzt wird es problematisch. Wie wird David sich aus dieser Situation retten? Nun, er ist nicht dumm, er plant das alles sorgfältig. Da sandte David zu Joab und ließ ihm sagen, sende mir Uriah den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, fragte David nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und ob es mit dem Kampf gut stehe. Da hat hier ein Schauspiel aufgeführt. Und wer weiß, wie stolz Uriah gewesen ist, dass gerade er gerufen wurde, um diese Nachrichten an den König zu senden. Und David sprach zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah das Haus des Königs verließ, folgte ihm ein Geschenk des Königs, aber Uriah legte sich vor der Tür des königlichen Hauses bei allen Knechten seines Herrn schlafen und ging nicht in sein Haus hinab. Also der König gibt Uriah sozusagen einen kleinen Sonderurlaub, wobei er erwartet, dass der Mann gleich nach Hause geht und mit seiner Frau schlafen wird. Und das tut Uriah aber nicht. Es wird David berichtet, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen, und da sprach David zu ihm, bist du nicht von der Reise gekommen, warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade, die Bundeslade, und Israel und Juda halten sich in Hütten auf, und mein Herr Jakob und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld, und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen, so wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue das nicht. Ein treuer Mensch hätte nach Hause gehen können. Der König gab ihm einen Sonderurlaub und sagt, geh mal kurz nach Hause, du musst nicht direkt zurückkehren in die Schlacht. Geh mal zu deiner Frau. Und er sagt, nein, Also wenn meine Kumpel da im freien Feld liegen, als Soldaten, und die Schlacht, die läuft noch, was soll denn das, dass ich mich zu meiner Frau lege, dass ich nach Hause gehe? Ich will das nicht. Ein treuer Mann, der sich nicht dazu verführen lässt, abgelenkt zu werden. Und David sprach zu Uriah: So bleibe heute auch hier, und morgen will ich dir einen Auftrag geben. Und so blieb Uriah an jenem und am folgenden Tag in Jerusalem. Und David lud ihn ein, vor ihm zu essen und zu trinken, und er machte ihn trunken. Er ging aber am Abend gleichwohl hin, um sich auf einem Lager bei den Knechten seines Herrn schlafen zu legen, und er ging nicht in sein Haus hinab. Beachtlich, oder? Und David versucht alles Mögliche, um das nur so zu arrangieren, dass dieser Mensch nach Hause geht, mit seiner Frau schläft, dann wird das Kind halt ein bisschen zu früh geboren, ein paar Wochen, und dann wird man denken, das ist Urias Kind, aber Uriah geht nicht nach Hause. Und ich frage mich manchmal, wie sich Bathsheba in diesen Tagen gefühlt hat. Denn das muss bekannt gewesen sein, dass ihr Mann zurück war, das hat sich rumgesprochen, sicherlich. Und sie muss sich furchtbar gefürchtet haben. Denn es war etwas geschehen, das überhaupt nicht in Ordnung war. Und was wäre gewesen, wenn jetzt ihr Mann nach Hause kommt, dann hätte sie doch kaum tun können, als wäre nichts geschehen. Wir erfahren nichts von ihr in diesen Stunden, in diesen Tagen. Nur, dass Uriah so treu war, dass er nicht in sein Haus hinabging. Und jetzt wird David natürlich ein bisschen, es wird alles sehr prekär für ihn, er wird nervös. Und es geschah am Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab, an seinen Herr Oberster, und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb aber so in seinem Brief: Stellt Uriah vorn an, wo am heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Wow, dass man das so aufschreiben kann, oder? Dass man das so bedenken kann, dass man das so aufschreiben kann. Und ich finde das Schlimme auch noch, dass Uriah vielleicht bei sich gedacht hat: Ich trage eine Botschaft des Königs für den Herr Obersten mit. Und hatte keine Ahnung davon, dass da sein Todesurteil drin stand. Und so detailliert aufgeschrieben, dass es gelingen musste. Stellt Uriah vorn an, wo am heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihm zurück, lässt ihn alleine stehen, unbeschützt, damit er erschlagen wird und stirbt. Wie kann er sowas schreiben? Der Ehebrecher ist jetzt ein Mörder geworden oder ist dabei, ein Mörder zu werden. Ich möchte kurz zurückdenken, wie das alles angefangen hat. Und zwar ist es natürlich so gewesen, dass David nichts dafür konnte, dass er während einer kleinen Spaziergang auf dem Dach des Palastes Bathsheba sah. Da konnte er nichts dafür. Man kann sagen, er hätte nicht zu Hause sein sollen. Das ist eine andere Sache. Aber dass er dann auf seinem Dach spazieren geht und Bathsheba sieht, dafür kann er an sich nichts. Wie auch wir nichts dafür können, wenn eine Frauen- oder eine Männergestalt in wenig füllender Kleidung oder vielleicht unbekleidet auf den Fernsehschirm oder ins Internet erscheint oder uns anlächelt auf Reklameschildern auf der Straße oder auf dem Bus, wo wir dann voran vorbeifahren. Wir können nichts dafür, dass wir diese Dinge sehen. Wir können aber schon etwas dafür, wenn wir genauer zuschauen, oder? Wir können selbst entscheiden. Wegschauen oder genauer zuschauen? Wegschauen oder genauer zuschauen? Wir können den Fernseher abdrehen oder die Seite am Internet mit unserem Maus wegklicken. Wir können aber auch hängen bleiben. Und die Versuchung betritt die Bühne, wenn aus dem zufälligen Sehen ein bewusstes Betrachten wird. Und David wendet seine Augen eben nicht ab. Er fixiert die schöne Frau, und das ist der perfekte Nährboden für Lustgedanken. Und dann wird bald eine Grenze überschritten, dann will David diese Frau für sich haben. Die Bibel spricht klar darüber. Jesus spricht klar darüber. Er sagt: Wer eine Frau mit Lust betrachtet, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Er sagt in Matthäus 5, wenn unser Auge uns zur Sünde reizen will, ist es besser, es auszureißen, als in die Hölle zu fahren. irgendwo zwischen dem ersten Aufkommen der Begierde und ihrem vollen Erblühen, wenn ich das so sagen darf, liegt der Augenblick, wo wir entscheiden. Ich kann, wie Josef das einst tat, durch einen Akt meines Willens vor der Sünde fliehen. Wie Josef das damals tat, als die Frau von Potiphar ihn für sich haben wollte, mit ihm schlafen wollte. Ich kann auch, wie David es hier tut, hängen bleiben, weil ich ein gutes Gefühl dabei habe. Und dann wird es immer schwieriger, um zu bremsen, und gehe ich auf die Sünde zu. Das ist immer eine Willensentscheidung. Auch wenn wir oft hören und vielleicht auch uns selbst einreden, dass wir überwältigt wurden und nicht anders konnten. In 1. Mose 4, Vers 7 heißt es, die Sünde lauert vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. 1. Mose 4, 7, und dann geht es weiter, du musst Herr über sie sein. Über was? Über die Sünde. Und ich denke, dass Gottes Widersacher David haarscharf wahrgenommen hat und dass er auch seine Schwäche haarscharf wahrgenommen hat. Der König sollte nicht dort sein, wo er war. Er hätte im Krieg sein sollen. Er war entspannt. Es war alles sehr locker. Und dann betritt die Versuchung die Bühne und es ist schon zu spät. Also seine Schwäche war, dass er nicht da war, wo er hätte sein sollen. Und seine Verletzbarkeit lag auch darin, dass er alleine war. Und dass er vielleicht bei sich gedacht hat, ich bin König, ich kann mir alles leisten, kein Problem. Wer fragt denn noch nach? Er, Gottes König, Gottes Gesalbte, Gottes Kriegsheld. Er sah etwas, er wollte es haben, er nahm es. Und wenn er jetzt erfährt, dass Bathsheba schwanger geworden ist, versucht er es so zu organisieren, dass er aus dem Ganzen gelassen wird. Und wenn Uriah nicht mitwirkt, wird er einfach umgebracht. Und in Gedanken sehe ich diesen treuen Mann, der jetzt ein paar Nächte draußen geschlafen hat, beim Palast mit den Knechten des Herrn, mit diesem Brief zurückkehren zu seinem Heerobersten. Hat keine Ahnung davon, was in diesem Brief steht. Und kurz darauf stirbt Uriah und ist David sehr froh, dass die Sache erledigt ist. Es geschah, Vers 16, als Joab die Stadt einschloss, da stellte er Uriah an den Ort, von dem er wusste, dass tapfere Männer dort waren. Und dass die Männer der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, da fielen etliche von dem Volk, von den Knechten Davids und auch Uriah, der Hethiter, kam um. Hierauf ließ Joab dem David den ganzen Verlauf des Kampfes melden. Und er gebot dem Boten und sprach, wenn du dem König den ganzen Verlauf des Kampfes erzählt hast und du siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht, warum seid ihr zum Kampf so nah an die Stadt herangekommen? Wisst ihr nicht, dass man von der Mauer herab zu schießen pflegt? Wer erschlug Abimelech, den Sohn Jerubeschets, warf nicht eine Frau den oberen Stein einer Handmühle von der Mauer, sodass ein Thebet stand? Warum? Dann sollst du sagen, ach, Herr König, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter ist tot. Ein großes Schauspiel. Der König wird nachfragen, wie ist das genau gelaufen und warum ist das geschehen und dieses geschehen und hat immer nur darauf gewartet, dass das erlösende Wort kommt. Uriah ist gestorben. Und der Bote ging hin und er kam und berichtete David alles, was ihm Joab abgetragen hatte. Und der Bote sprach zu David, die Leute waren stärker als wir und die machten einen Ausfall gegen uns auf das Feld. Wir aber drängten sie zurück bis vor das Tor und die Schützen, die schossen von der Mauer auf deine Knechte, so dass etliche von den Knechten des Königs umkamen und auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Und er sprach David zu dem Boten, sage zu Joab, lass dich das nicht anfechten. Lass das kein Problem für dich sein. Denn das Schwert tötet bald diesen, bald jenen. Verstärke einfach deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. Und so sollst du ihn ermutigen. In England sagt man so far, so good. Alles gut gelungen, kein Problem mehr. Gott sei Dank ist das gut ausgegangen. Ich habe das gut organisiert. Niemand wird darüber nachdenken. Klar. Und dann heißt es, als die Frau Urias hörte, Vers 26, dass ihr Mann Uriah tot war, trug sie Leid um ihren Ehemann. Und als die Trauer vorüber war, sandte David hin, ließ sie in sein Haus holen, sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Und dann kommt es aber. Aber die Tat, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Wir können das, was geschehen ist, unter den Teppich kehren. Wir können tun, als wäre nichts geschehen, aber Gott hat es gesehen. Aber Gott hat es gesehen. Er sieht das, wenn wir das nicht wahrhaben wollen, unsere Sünden, ihre Folgen. Er sieht es, wir sind unrein geworden, wir sind besudelt, wir sind beschmutzt. Und wir tun, als wäre nichts. Wir sind an so einem Moment nach einer Sünde, die wir bedeckt haben, die wir nicht wahrhaben wollen, wovon wir vielleicht sagen, ach, nicht so schlimm, tun doch viele andere auch. Dann sind wir einem Vogel ähnlich, der im Meer in einen Ölflecken geraten ist und jetzt mit verklebten Flügeln am Strand steht. Der Vogel ist sich das nicht so richtig bewusst, aber wer so einen Vogel sieht, weiß, der kann nie wieder fliegen. Das Öl hat ihn angetastet, er hat seine Kraft verloren, er hat seine Schönheit verloren, er ist schwarz, er klebt, er stinkt. Es ist, als sind seine Flügel geschnitten, er ist flügellahm geworden und er wird irgendwann daran sterben. Das ist, was Sünde tut. Ich bin am Meer aufgewachsen. Und von daher dieses Bild, man sieht das oft nach einem Unfall am Meer mit einem Schiff, da kommt viel Öl. Und man sieht dann diese Vögel, die gestern noch so fröhlich gelaufen sind und geflogen sind, verklebte Flügel zum Tode aufgeschrieben. Und man muss sie abholen und abwaschen, ganz reinigen, ganz baden, damit sie wieder Vogel werden und damit sie wieder fliegen können. Gott sah die böse Sache, die im Haus des Königs zu Jerusalem geschehen war. Und Gott sei Dank war das nicht das Ende der Geschichte. So gnädig, dass Gott nicht aufgehört hat mit David. So gnädig, dass er nicht mit uns aufhört. So gnädig, dass er uns nachgeht und uns manchmal schlaflose Nächte gibt, wenn etwas nicht in Ordnung war oder ist. So gnädig, dass er uns ein Gewissen geschenkt hat, was übrigens abgestumpft werden kann, wenn wir uns nicht ernähren von Gottes Wort, wenn wir nicht bewusst immer wieder Gott suchen. Und so hätte auch David langsam sterben können wie der Vogel, sterben an seiner Schuld. Und Gott hätte das einfach ansehen können, dass David nicht mehr schlafen konnte. Er konnte eben nachher nicht mehr schlafen. Ich werde später das nachlesen. Und ich denke, dass Gott David die schlaflosen Nächte schenkte. Die waren ein Geschenk Gottes, nicht weil Gott ihn plagen wollte, sondern weil er ihn retten wollte und weil er ihn zurückbringen wollte in die Gemeinschaft mit ihm, in eine unbefangene Beziehung mit ihm. Er wollte ihn reinigen, er wollte ihn vergeben, er wollte David entsündigen. Das sagt David auch selbst im Psalm 51 in Vers 9, entsündige mich. Die Sünde klebt an uns. Und es hätte nicht viel länger dauern sollen bei David, oder? Wir haben einen Mann in unserer Gemeinde gehabt, der sah eben so ein Pornobild auf Internet. Er sagte, es kam zufällig vorbei. Finde ich interessant, sowas kommt bei mir eigentlich nie vorbei. Ich weiß nicht einmal, wie ich das suchen müsste am Internet, aber es kam zufällig vorbei. Und dann hat er zufällig ein paar Mal hingeschaut und zufällig kam es morgen wieder vorbei. Und irgendwann war er pornosüchtig. Und wir haben an ihm gesehen, dass irgendetwas los war. Aber wir wussten nicht was. Es war sein Geheimnis. Seine Frau wusste auch nichts davon. Aber wir haben gesehen, dass dieser Mann krank wurde, dass es ihm schlecht ging. Wir haben es gesehen. Diese Sucht hat ihn fast umgebracht und hat ihn letztendlich auch von Gott weggeführt. Denn in diesem Fall ist die Ehe kaputt gegangen, auseinandergegangen, der Mann ist aus der Gemeinde weg. Niemand weiß eigentlich, wie es ihm geht. Das hat so unschuldig angefangen. Es kam was vorbei. Und nach ein paar Minuten dachte er, hey, was habe ich da gesehen? Kann ich das zurückholen? Und dann kamen mehr Bilder und mehr Bilder und mehr Bilder. Und dann wurde aus dem zufälligen Schauen ein bewusstes Schauen und dann hörte es nicht mehr auf. Psalm 32 spricht davon, wie David sich fühlte in diesen Tagen. Wie Gott ihn eigentlich quälte und plagte. Es schreibt in Vers 3 oder er schreibt in Vers 2 schon: Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand, Gottes Hand, lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Merkwürdig, dass wir das manchmal so lange aushalten. Dass wir uns quälen lassen, zuerst vielleicht, dass wir überhaupt keine Schuldgefühle haben, aber wenn die dann kommen, dass wir die halt so nehmen und das sein lassen und da irgendwie nicht rauskommen. Warum? Weil wir uns schämen? Dass das, was geschehen ist, bekannt wird, weil wir uns vor Gott schämen, weil wir einfach keine Lust haben, unsere Sünden zu bekennen oder weil wir weiterspielen möchten. Weil diese Sünde so süß ist, gibt's auch, oder? Wir wissen, dass etwas in unserem Leben nicht in Ordnung ist, aber jemand sagt mir mal in einem Seelsorgegespräch, aber nur die Sünde ist so süß. Ich weiß, dass ich mit der Sünde brechen soll, ich weiß, dass ich damit, aber sie ist so süß. Sie zieht an mich. Und dann kommt die Willensentscheidung, was will ich? Und es ist so gnädig, wenn Gott uns dann schlaflose Nächte gibt. Naja, David schafft es eigentlich nicht, die Sache zu klären. Er heiratet Bathseba. Sie wurde seine Frau, Vers 27. Sie gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Und jetzt handelt Gott. Und der Herr sandte Nathan zu David. Ist das nicht gnädig? Dass Gott dachte, wenn es so und so nicht geht, wenn der Mann so stur ist, dann muss ich das anders anfassen, denn ich will nicht, dass David verloren geht. Das war Gottes Gedanke. Und er sandte Nathan zu David und als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm. Er erzählt eine Geschichte. Dieser Mann ist sehr zart. Er ist ein total guter Seelsorger. Bin sehr beeindruckt immer von Nathan. Wir würden das vielleicht anders machen, liebloser machen. Sagen, was wir da erfahren haben oder was du da gemacht hast, total falsch, wie kannst du nur? Kennt ihr das? Und Nathan kommt mit einer kleinen Geschichte. Es waren zwei Männer in einer Stadt. Der eine war reich, der andere war arm. Und der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte, und er nährte es, sodass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Er aß von seinem Brot, es trank aus seinem Becher, es schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter, süß. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Und da nahm der reiche Mann das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Eine heftige Geschichte. Denn wir sehen alle den armen Mann mit seinem Schaf, das er lieb hat. Und David hört diese Geschichte und er reagiert furiös. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Und dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, wenn er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Jetzt ist es da, wo Nathan ihn haben wollte. Ganz zart und liebevoll ist er dort angekommen, wo Nathan ihn haben wollte, durch eine kleine Geschichte. Und da sprach Nathan zu David, jetzt zeigt er sich sehr mutig, er redet ja mit dem König, er steht vor dem König, du bist dieser Mann, du bist es. Es geht in dieser Geschichte um dich. Und so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Auch ein wichtiger Satz. Gott gibt uns das, was gut für uns ist. Und wenn er meinen würde, dass es nicht reicht, dass es nicht ausreicht, würde er uns mehr geben. Also eigentlich sollen wir zufrieden sein mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und damit leben und nicht vergleichen und sagen, aber die Nachbarin oder der Nachbar. Wenn es zu wenig gewesen wäre, hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Ich habe manchmal kein Problem damit, etwas zu tun, was in Gottes Augen böse ist. Und Sie? Eine kleine Lüge, wenn es mir hilft? Naja, ist doch nicht so schlimm, oder? Machen doch alle anderen auch. Hilf's mir doch. Wäre doch anders in Probleme geraten. Kennt ihr das? Und dass wir uns auch überhaupt nicht schuldig fühlen dem Herrn gegenüber. Dass wir negativ über andere reden. Lastern. Und dabei sagen wir dann oft, ja, weißt du, ich sag dir das nur, damit du für sie beten kannst. Darum erzähle ich dir diese Geschichte, damit du für diese Frau beten kannst. Und dann sagst du zu einer anderen Freundin, ich habe was gehört, ich erzähle dir das nur, dass du beten kannst für die Person, gell? Und dann macht die Geschichte seine Runde. Und ich empfinde nichts dabei. Wenn das so weit ist, dann sieht das sehr gefährlich für mich aus. Dann wandle ich nicht in dem Licht, denn je mehr wir in dem Licht Gottes wandeln, umso mehr fällt das auf, was nicht in Ordnung ist, oder? Dann werden die Schatten, dann werden die dunklen Ecken aufgeleuchtet, dann sehe ich, wie es wirklich bei mir aussieht. Du hast das Wort des Herrn verachtet. Darum geht's. Bei einer Sünde, eine Sünde ist eine Übertretung Gott gegenüber. Das ist schon was. Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Und so spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Es gibt Konsequenzen, es gibt Folgen, auch wenn Gott uns vergibt. Das tut er, das werden wir auch später sehen, dann gibt es Konsequenzen. Und David wird erfahren tatsächlich, dass aus seinem eigenen Haus Unglück über ihn kommt. Das kommt noch später in dieser Woche morgen. Aus seiner eigenen Familie, da gibt es einen Absalom, der eine Revolte gegen seinen Vater bringt. Es wird eine Tochter vergewaltigt von einem Sohn. Es kommt Unglück in der Familie, der eine Bruder hasst den anderen, der bringt ihn um. Unglück aus der eigenen Familie. Ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben. Wisst ihr, dass das passiert ist? Als David vor Absalom flüchtet, in der Situation, wo Absalom die Königsherrschaft an sich ziehen will, ist Ahitophel, den Ratsmann, den Ratsherr von David, jetzt auf Absaloms Seite gestanden. Hat sich überreden lassen, hat so das gesehen, hat sich als Opportunist gezeigt, steht jetzt auf Absaloms Seite und sagt, Absalom, weißt du, was du tun sollst? Dass du deinen Vater, dass du David jetzt wirklich demütigen und kränken kannst, du nimmst seine Nebenfrauen und du vergewaltigst sie, alle 30. Und das geschieht, und zwar auf dem Dach des Palastes, da lässt Absalom ein Zelt aufrichten und da schläft er mit den Nebenfrauen seines Vaters auf dem Dach, wo alles passiert war, wo alles geschehen war. Das erfahren wir noch später. Also alles, was hier geschrieben wird, geschieht auch, kommt auch. Du hast es heimlich getan, du hast heimlich mit der Bathseba geschlafen, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Was mir auch auffällt, sogar in dem Stammbaum Jesu, ist, dass Bathseba in der Bibel immer die Frau von Uriah bleibt. Bathseba, die Frau von Uriah. So sieht Gott das. Sie wurde von David weggenommen, sie wurde gestohlen, sie wurde geraubt. Und da sprach David zu Nathan, das ist ein sehr eindrückliches Gespräch gewesen, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Diese Aussage ist die Kernaussage in diesem Kapitel. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe nicht irgendeinen Fehler gemacht oder so. Irgendwas gemacht, was ich ein bisschen bereue. Nein, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist so wichtig, dass wir unsere Sünden, ob wir sie jetzt klein finden oder eben wissen, dass die groß sind, dass wir das aussprechen, Gott gegenüber und sagen, ich habe gegen dich gesündigt, es tut mir so leid, entsündige mich. Psalm 52. Ich habe gegen den Herrn gesündigt und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Gnade. Dieser Vers spricht von Gnade. Dieser Vers spricht von dem gnädigen Gott. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wird er uns vergeben. Ich habe das schon früher erwähnt in diesen Tagen, 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann lügen wir. Wenn du sagst, ich sündige nie, ja klein, aber das zählt doch nicht mit, dann lügen wir, heißt es in 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir sagen, ja, ich habe gesündigt, und wenn wir das Ding auch bei Namen nennen, das habe ich getan, dann ist Gott treu und gerecht, heißt es in 1. Johannes 1, 8 und 9, um uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Tolle. Wenn der mit Öl beschmierte Vogel am Strand hört, du bist vergeben, das hilft nichts, dann kann er noch immer nicht fliegen. Er muss gereinigt werden, oder? Er braucht ein Bad der Reinigung. Und Gott sagt, ich will dich reinigen von deiner Sünde. Ich will dich entsündigen mit Hyssop. Ich will dich waschen. Ich will dich ganz rein machen. Vers 14, doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Hier geht es um Gottes Ehre. David hat gesündigt. Er ist Gott ungehorsam gewesen. Aber da ist noch etwas geschehen in dieser Situation, da wurde Gott gelästert. Anlass zur Lästerung, da wird darüber gesprochen. Was hat dieser Mann Gottes getan? Und Nathan ging heim und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und da denken wir natürlich alle, wie kann das sein, dass Gott ein unschuldiges Kind jetzt sterben lässt? Hier ist der gerechte Gott, hier ist der heilige Gott. Hier ist der heilige Gott. Und da sehen wir David, er flehte zu Gott wegen des Knaben und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Und da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf. Sie wollten ihn von der Erde aufrichten, er aber wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Fehlt euch was? Fällt euch etwas auf? Ja, nee, mir fehlt eine Person. Bathseba, wo ist die Mutter gewesen? Ich weiß es nicht. Sie muss doch auch getrauert haben um ihr Kind. War sie irgendwo im Hintergrund? Durfte sie da nicht dabei sein, wo ihr Mann als König um sein Kind flehte vor Gott? Hat sie in einem anderen Zimmer Gott angefleht? Das wird uns nicht gesagt. Vielleicht wird es uns deswegen nicht gesagt, weil Gott diese Sünde als Davids Sünde sieht. Es geht hier um David, seine Geschichte. Wir sind mit David unterwegs. Gott ist mit David unterwegs. Und darum, denke ich, wird das auch hier so gesagt. Sehen wir seine Verzweiflung. Er will nicht essen, er will nicht aufstehen. Es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. 7 Tage lang hat er gefastet und gebetet und nicht gegessen. Da ist ihm unheimlich viel dran gelegen gewesen, dass dieses Kind überleben wird. Aber es ist gestorben. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, sie, als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm, und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot. Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten, und da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Und sie sprachen, es ist tot. Und erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Ja, das Kind ist tot. Und er geht in das Haus des Herrn und betete an. Er hat die Hand Gottes in dieser ganzen Situation wahrgenommen. Und ich denke, er ist von Ehrfurcht erfüllt. Er ist vergeben worden, aber das Kind ist tot. Die Konsequenzen seiner Sünde sind da und er betet an. Er geht zu Gott. Und er kam in sein Haus zurück und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte und er aß. Und da sprachen seine Knechte zu ihm, was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot. Und er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Es wurde ein Schlussstrich gesetzt unter diese Geschichte. Und David tröstete seine Frau Bathseba. Bitte?
Seine Frau heißt jetzt. Jetzt ist sie seine Frau.
Ja. Und David tröstete seine Frau Bathseba, aber im Stammbaum Jesu.
Jetzt ist die Geschichte beendet.
Und David tröstete seine Frau Bathseba und er ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan und gab ihm den Namen Jedidja, der Geliebte, um des Herrn willen. Psalmen aus dieser Zeit. Psalm 32 habe ich schon erwähnt. Psalm 51 betrachten wir mal. Ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Psalm 51. Ach Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Das Öl muss weg. Ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Hyssop. So werde ich rein. Nur dann, wenn du mich entsündigst, werde ich rein, sagt er eigentlich hier. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Das erinnert uns an Jesaja 1,18. Auch wenn unsere Sünden rot sind, scharlach sind, so werden sie weißer als Schnee, als Neuschnee, würde ich sagen, ganz weiß. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Der Mann war auch physisch angefochten gewesen durch diese Situation. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, tilge alle meine Missentaten und dann kommt es, erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz. Und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Das brauche ich, oder? Ich brauche einen festen Geist in meinem Innern. Und ich brauche den Heiligen Geist, der mir dabei helfen wird, dass mein Herz auch fest wird und ungeteilt. Dass es Gott gehört, dass es Gott sucht, dass es sein Wort gehorchen will. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir ja wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Gott kann uns wieder Freude schenken, nachdem so viel schiefgegangen ist. Und oft ist das Problem, dass wir nach einer Sünde und nach der Entsündigung, wenn wir Gott also unsere Sünden bekannt haben und uns haben reinigen lassen von ihm, oft ist das Problem, dass Gott mich vergibt, aber dass ich es selbst nicht kann. Und dass ich nachher doch noch von Schuldgefühlen geplagt werde und sage, wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur? Und Gott sagt in Psalm 103, so weit der Westen vom Osten entfernt ist, so weit entferne ich deine Sünden von dir. Also such doch nicht nach. Was hat Corrie ten Boom gesagt, die Niederländerin? Wenn die Sünden uns vergeben sind, dann wirft Gott die ins Meer, ins äußerste Meer, und dann stellt er da eine Tafel auf, Fischen verboten. Fischen verboten. Und das Dumme ist, dass es natürlich, wenn es was Offensichtliches, was Öffentliches gewesen ist, wovon Menschen wissen, dass die uns gerne daran erinnern, an die Fehler, die wir gemacht haben. Und das tut weh und das ist auch eine Versuchung, dass wir darauf eingehen und wieder zu grübeln beginnen, wie konnte das nur sein? Und ich denke, dass Gott uns sagen will, ihnen sagen will, mir sagen will, du. Das, worüber du mit mir gesprochen hast, das, was du vor mir bekannt hast, ist für mich ausgewischt. Du bekommst eine neue Seite, die ganz weiß ist, wir fangen neu an. Wir fangen neu an. Kein Mensch hat eine solche gnädige Haltung uns gegenüber. Kein Mensch bringt das auf. Ich bringe das auch nicht auf. Und Gott bringt das auf. Rette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Es geht darum, dass mein Sündenbekenntnis aufrecht ist. Dass ich nicht Buße tue, weil ich irgendwie in Probleme geraten bin und dann sage, Herr, das tut mir leid und befreie mich jetzt von all dem, was ich verursacht habe. Nein, Gott sucht ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wo dieses Bewusstsein des Ernstes meiner Sünde gelandet ist. David war krank davon. Alles tat ihm weh. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Was sind die Lektionen aus diesen zwei Kapiteln? Zuerst das, Gott bietet uns Leben und Fülle an. Johannes 10,10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Fülle. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass uns im Grunde nichts fehlt. Dass David die Bathseba nicht braucht, weil Gott ihm so viel gegeben hatte, dass es eigentlich genug war. Und dass Davids Glück auch nicht von der Bathseba abhing, sondern von seiner Beziehung zu Gott. Dass da das Glück, dass da die Sicherheit, dass da der Halt war und ist. Und David sagt es auch im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Mir wird nicht mangeln. Er spricht von grünen Auen, von stillen Wassern, von Erquickung, von Führung, von Trost, von Salbung, mit Öl, von einem Becher, der überfließt, von Güte und Gnade. Das sind alles Dinge, die Gott uns verspricht. Er will das Allerbeste. Der große Hirte will das Allerbeste für seine Schafe. Lektion 1, Gott will uns, bietet uns das Leben und Fülle an. Und es ist so tragisch und so gefährlich, wenn wir meinen, dass uns das eine oder andere gerade noch fehlt. Zweitens, es ist wesentlich, dass wir immer wachsam bleiben, dass wir nicht erschlaffen. dass wir das festhalten und auch glauben, dass wir in einem Kampf stehen. Seid wachsam. Ihr habt nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut. Es sind Mächte, die uns von Gott abhalten wollen, die sich darüber freuen, wenn wir sündigen, weil dann eine Trennung mit Gott entsteht. Da freut sich der Teufel, der ja unterwegs ist und auf der Suche nach Menschen, die er kaputt machen kann. Paulus ruft uns in Epheser 6 zur höchsten Wachsamkeit auf. Und interessant ist, dass er im Kapitel vorher in Epheser 5 warnt vor jeder Art von Unzucht und Unreinheit. Ich denke, dass das ein Gebiet ist, wo wir sehr schwach sind und wo die Verführungen groß sind. Versuchungen kommen oft zu denen, die es weit gebracht haben, christliche Leiter, von denen man denkt, ach, die kennen sich aus, die sind stark, die sind Versuchungen gewachsen, die lassen sich nicht ablenken. Und es ist so wichtig, dass wir auch für diese Menschen, für unser Pastor, für unseren Pastor, für die Ältesten, für Leiter in der Gemeinde Christi, dass wir regelmäßig für sie beten. So wie übrigens auch die Satanisten das tun. Die beten regelmäßig für den Zerbruch von christlichen Ehen und die beten regelmäßig dafür, dass christliche Leiter stolpern. Und diese Leute, die der Satansgemeinde gehören, haben sogar eine Liste mit Namen von christlichen Leitern, für die sie beten. Und wie treu bin ich im Gebet für die, die vorne an der Front stehen. Seid nüchtern und wacht, sagt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8 und 9, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Den widersteht standhaft durch den Glauben. Durch den Glauben, dadurch, dass wir Jesus festhalten, dass wir an Jesus festhalten. Dritte Lektion, solange wir unsere Sünden bedecken, befinden wir uns auf einem heillosen Weg, der uns irgendwann in den Abgrund führen wird. Die Last der Schuld macht einem früher oder später kaputt, macht unsere Beziehung mit Gott kaputt. Und damit, wenn wir diese Beziehung verlieren, verlieren wir das Wichtigste, das Wesentlichste, das, was unser Leben ausmacht, oder? Verlieren wir Leben, verlieren wir Fülle, verlieren wir Halt. Die Energie, die man braucht, um das Verkehrte oder Böse zu bedecken, ist enorm. Darum ist es gut, wenn wir unsere Sünden nicht bedecken, sondern so schnell wie möglich ablegen bei Gott. Vierte Lektion, Gott will uns befreien von der Last unserer Schuld. Er will uns retten, wir müssen keine Angst haben, wenn wir unsere Sünden vor Gott aussprechen. Er wartet darauf. Er sehnt sich danach, dass seine Kinder kommen und sagen, hilf du uns, mach uns frei. Wasche uns, mach uns rein. Er will uns befreien von der Last der Sünde. Kommt, sagt Gott in Jesaja 1,18, lasst uns zusammen richten, lasst uns zusammen reden. Und auch wenn eure Sünden Scharlach sind, dann bin ich dabei, dann werde ich sie weismachen, werde ich dich weismachen. Fünfter Punkt, unsere Sünden haben immer Folgen, ziehen ihre Spuren. Die Schuld wird vergeben, die Sünde wird von uns entfernt, aber die Konsequenzen bleiben. Und wir werden das morgen auch in den Vorträgen, in den Bibeltexten bei David sehen, es gibt Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen. Gott nimmt nicht alles weg, er nimmt die Sünde weg. Aber wir müssen oft mit den Konsequenzen leben. Wenn es Ehebruch gegeben hat in einer Ehe, wird Gott das vergeben, wenn wir das vor ihm bekennen. Aber damit ist die Ehe nicht immer automatisch auch geheilt. Geht es nicht automatisch wieder gut? Wird es nicht automatisch wieder gut und vielleicht nie? Und der letzte Punkt, die letzte Lektion, wir brauchen gute Freunde. Wir brauchen geistliche Menschen, die wie ein Nathan, die es wagen, mit uns zu reden, zu sagen, du, da ist was nicht in Ordnung. Und da habe ich schon früher darüber gesprochen in diesen Tagen, dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, wir wollen unsere Finger da nicht brennen. Ja, wir wissen, dass da was schief gelaufen ist oder schief läuft momentan in der Familie oder in dieser Ehe, aber reden wir nicht davon, das ist zu kompliziert. Und ich finde das Beispiel von Nathan so gewaltig, dass er sich da von Gott führen lässt dass er auch empfindlich ist für Gottes Führung, dass er weiß, ich muss David besuchen und dass er auch weiß, wie er das machen soll. Nicht so, sondern eher so, komm David. Gott hat so was Gutes mit dir vor und das hast du alles verdorben, aber es gibt noch einen Weg zurück. Anhand einer kleinen, süßen Geschichte. David hatte Nathan. David hatte übrigens auch Jonathan. Und wir brauchen solche Menschen, Männer und Frauen in unserem Leben, die uns in unserem Glauben stärken und die es wagen, uns zu sagen, du, das ist nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung. Pass doch auf. Nimm die Sünde ernst. Suche Gott und sei gehorsam. Erforsche mich, Gott, sagt David im Psalm 139. Erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und kenne meine Gedanken. Und wenn ich das alles nicht einsehe, dann schenke mir schlaflose Nächte. Da mach mich unruhig und unglücklich, bitte. Da mach es so, dass ich nicht mehr essen und trinken kann, weil ich mich elend fühle. Und wenn das nicht hilft, dann schenk mir bitte einen Freund oder eine Freundin, die zu mir kommt und sagt, hey du, komm, wir gehen gemeinsam zum Herrn. Er will uns die Sünden vergeben und uns zurückbringen in eine so wunderbare und heilsame Gemeinschaft mit ihm. Wir sind Gottes Kinder. Und lasst uns das festhalten und nicht zulassen, dass irgendwas kommt, das das verdirbt. Lasst uns beten. Wir wollen dir, Herr, wieder danken für diese Geschichte, die eine schwarze Seite im Leben Davids ist, die du aber nicht verhüllt oder verborgen hast für uns, sondern aufgeschrieben oder aufschreiben hast lassen. Damit wir erkennen, Herr, wie das ist, wenn wir unsere Sünden verbergen, bedecken, nicht ernst nehmen oder wenn wir eigene Lösungen suchen, damit das nicht sichtbar wird. Und wir denken an dieses Bild von einem Vogel, der mit Öl beschmiert ist und nicht mehr fliegen kann. Und zum Tode verurteilt ist, er weiß es noch nicht. Aber so ist es. Und wir sind dir so dankbar, dass du sagst, rufe zu mir, ich werde kommen, ich höre dich, bekenne deine Schuld, ich bin da und ich werde dich reinigen, ich werde dich entsündigen, damit du wieder fliegen kannst. Und zwar frei, mit einem freien Flügelschlag, weil du frei geworden bist. Ich will wieder mit dir ziehen, ich will dich tragen, ich will dich behüten auf allen deinen Wegen. Herr, hilf uns dabei, dass wir das mit David sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Bei dir finde ich alles, was ich brauche. Und wir danken dir für deine Fülle, wir danken dir für das große Geschenk von Jesus Christus, der diesen schweren Weg gegangen ist, bis zum Ende durchgehalten hat, der unsere Sünden auf sich genommen hat, damit wir jetzt, Vater im Himmel, frei mit dir reden dürfen. Und wissen dürfen, dass wir geliebte Kinder sind, deine geliebte Kinder. Und wie wunderbar, dass wir auf dem Weg der Heiligung sind, dass du neue Menschen aus uns machen willst, dass du uns verändern willst nach dem Bild deines Sohnes. Und dass du, wenn wir stolpern, nicht wegschaust und mit uns abrechnest oder uns vergisst, sondern dass du kommst und sagst, hey, du komm, bekenne deine Sünden, damit es weitergeht mit uns beiden. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.